Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Mit Massimo Maio hier. Schön, dass Sie dabei sind. Folgen Sie auf Social Media eigentlich auch Haustieren? Die sind natürlich super beliebt im Netz und es gibt ja so manche Leute, die eigentlich auch ausschließlich nur Bilder und Videos von ihren Haustieren posten. Werden gerne Petfluencer genannt und die werden gerade kritisch unter die Lupe genommen.
Sie haben mich gefragt, wo ich zu Hause bin. Und ich habe Ihnen gesagt, egal wohin ich gehe, solange ich neben dir stehe, bin ich zu Hause. Denn mein Zuhause ist bei dir. Mein Zuhause, das sind wir.
Das hier ist eine warme, vollmundige Liebeserklärung an eine Katze von einer österreichischen Petfluencerin. Das klingt natürlich irgendwie süß und nett, aber die Welttierschutzgesellschaft, die hat sich jetzt einige deutschsprachige Petfluencer-Profile genauer angeschaut und die sieht da letztlich ganz schön viel Tierleid. Karin Miesenberger hat sich diese Recherche von der Welttierschutzgesellschaft für uns mal genauer angeschaut und ich habe sie erstmal nach dieser Katze gefragt, zu der wir gerade diese Liebeserklärung gehört haben. Was sieht die Welttierschutzgesellschaft denn kritisch an deren Darstellung?
Im Fall von der Katze ist es so, dass es eine britische Kurzhaar ist. Das ist eine sogenannte Qualzucht. Und Qualzucht bedeutet, dass die Tiere vom Menschen so gezüchtet wurden, dass sie im Prinzip lebensunfähig sind, jedenfalls langfristig. Sie werden niedlich für menschliche Augen gezüchtet, aber haben körperliche Leiden. Und die Welttierschutzgesellschaft hat es in ihrer Recherche deshalb kategorisiert als eindeutiges Tierleid.
Okay, also die Zucht an sich kann das Problem sein, aber wird in dieser Studie auch kritisiert, wie mit den Tieren umgegangen wird?
Ja, das gibt es auch. Insgesamt haben sie 50 Profile im deutschsprachigen Raum mit insgesamt mehr als 24 Millionen FollowerInnen ausgewertet. Und neben der Qualzucht sehen sie im Tierleid Tierleid im Umgang mit den Haustieren, in der Verkleidung von ihnen oder auch im Halten von Wildtieren. In den USA und in Russland gibt es das häufiger als in Deutschland, aber sie haben ein Petfluencer-Profil eines Igels gefunden und der ist eben ein nachtaktives Tier. Tierleid ist dann das, dass dieser Igel bei Tag gefilmt wurde. Ein anderes Beispiel ist das von einem Hundeprofil und da wurden den Hunden diese kleinen glitzernden Geschenkherzen auf die Schnauze geklebt für ein Foto. Und darin sehen sie eben das Risiko, dass Hunde diese Glitzerherzen einatmen.
Das sind ja eigentlich so sehr allgemein. Meine Kritikpunkte, wahrscheinlich würden jetzt manche Tierbesitzer entgegensetzen, dass sie ihr Tier am besten kennen und dass sie vielleicht am besten einschätzen können, was diesem Tier gut tut und wie die gemeinsam Spaß haben können und so. Spielt das in dieser Studie auch eine Rolle?
Ja, das habe ich Wiebke Plasse gefragt, die bei der Welttierschutzgesellschaft arbeitet und sie hat Folgendes geantwortet.
Auch als Userin und User, der ein solches Tier besitzt, soll das Tier natürlich nicht mehr nicht darstellen, aber sich wirklich kritisch mit den ja, Leitfaktoren, die das Tier im Alltag so hat, auch auseinandersetzen und Sprachrohr sein für mehr Tierwohl, denn das ist auf jeden Fall zu berücksichtigen, gerade bei den Tieren, die so stark betroffen sind.
Also mehr Auseinandersetzung mit möglichem Tierleid, mehr Einsätzen fürs Tierwohl, das fordern die. Passt das denn zum Selbstverständnis dieser sogenannten Petfluencer? Also du hast ja ganz viele Profile angeschaut. Geht es da hauptsächlich ums Tierwohl oder geht es darum, Klicks zu generieren?
Das ist unterschiedlich. Manche Profile sind schon sehr auf Entertainment zu jedem Preis gepolt. Da sind Likes und Interaktionen sicherlich Ziele. Andere wiederum zeigen einen sehr liebevollen oder auch reflektierten Umgang mit den Tieren, zum Beispiel auch Adoptionen oder Besuche bei TierärztInnen und so weiter. Was mir aufgefallen ist, dass die großen Seiten, und da ist diese Recherche wirklich gelungen, gezüchtete Tiere zeigen, vor allem Hunde. Außerdem, was sie auch schon beobachten und wo ich auch zustimmen würde, ist, dass es Tierleid ist, wenn massiv in die körperliche Autonomie der Tiere eingegriffen wird. Die Studie an sich ist insofern halt auch sehr interessant, weil in Deutschland wenig kritisch darauf geguckt wird. Aber was ich schwierig finde, ist der Begriff Petfluencer, weil eben viele dieser analysierten Profile auch nichts verkaufen. Mhm. Manche haben Werbekooperationen mit Tierhandlungen oder mit Futterherstellern, aber der Begriff Influencer für Menschen beinhaltet ja eigentlich immer die Dimension der Monetarisierung dieser Werbekörper und das ist schwierig anwendbar auf Tiere. Viele Tiere sind halt einfach niedlich und ihre BesitzerInnen lieben sie und deshalb zeigen sie dann auch auf Social Media. Aber ja, also auch mehr und mehr nutzt die Werbung auch Tiere. Die Marketingbranche hat sie als Werbeflächen entdeckt und bei diesem furchtbaren Branchenevent Online-Marketing Rockstars gab es 2021 zum Beispiel eine Veranstaltung zu Petfluencern. Da schreiben sie drüber, dass sie fasziniert sind von dem unglaublichen Potenzial, das im Petfluencer-Game steckt.
Okay, das klingt dann auf jeden Fall nicht sehr tierfreundlich. Was würdest du denn sagen? Was nimmst du insgesamt mit aus dieser Recherche?
Was ich auch interessant finde, ist, dass wir kürzlich im Instagram-Account vom Deutschlandfunk Kultur eine Story gepostet haben. Da bin ich ja auch Redakteurin. Und in dieser Story haben wir unter anderem Möpse gezeigt. Und auch da hat uns diese Kritik erreicht, in den UserInnen darauf hinwiesen, dass es eine Qualzucht ist. Laut Peter ist es auch tatsächlich so, Möpse können nicht richtig atmen, das kann lebensgefährlich werden. Und wir wurden dann eben daran erinnert, dass Medien Verantwortung dafür tragen, die nicht unkritisch abzubilden, um sie nicht zu normalisieren und zum Nachkauf zu animieren. Natürlich sind diese Tiere auch beliebt, aber im Prinzip ist es halt so Lookismus bei Tieren. Da werden Sehkonditionen bedient und das, was gesellschaftlich als schön gilt, gezeigt. Und ja, also insofern ist die Recherche von der Welttierschutzgesellschaft sehr spannend, auch für Medienhäuser, um reflektiertere Bilder zu zeigen.
Also lieber mal einen normalen Straßenköter sozusagen nehmen als irgendein Designerhund bei Online-Artikeln. Was ist denn das Fazit? Also sollten jetzt Tiere deutlich weniger auf Social Media stattfinden, sagt es diese Organisation?
Da kann ich jetzt nur sagen, dass ich das nicht so sehe. Mhm. Gerade in der Pandemie und angesichts der misslichen Weltlage ist es auch eine wirklich beruhigende Praxis, sich mit Tieren zu umgeben. Und wer das eben im echten Leben nicht kann, macht es auf Social Media. Wenn es nach meinem Geschmack geht, hat Werbung an sich keine Berechtigung in der Welt. Aber solange sie erlaubt ist, sollten Tiere halt weder unbezahlte Arbeiter, Dekorationsobjekte, geschweige denn Werbepartner sein dürfen. Auch nicht als Petfluencer.
Karen Miesenberger war das über diese Studie der Welttierschutzgesellschaft zu Petfluencern. Wenn Sie das gerne gehört haben, dann folgen Sie uns gerne, abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Wir haben jeden Werktag neue Folgen aus dieser weiten, schönen, strangen Welt der Popkultur.